NDR Info. Intensivstation.
Mit Stefan Fritsche im Studio einen schönen guten Abend. Und man muss ja sagen, es waren wieder mal Tage, an denen man denkt, das gibt's doch gar nicht. Wir regen uns immer über diesen Trump auf. Aber was hier in diesem Land Wundersames läuft, das kann sich international durchaus sehen lassen. Ein Video, das gefälscht sein könnte, ohne dass Böhmermann seine Hand im Spiel hat. Ein Verfassungsschützer, der nicht ausschließen kann, dass ein gefälschtes Video im Umlauf ist. Eine mögliche Hetzjagd, die keine gewesen sein soll. Die Aufregung ist maximal, die Empörung auch. Die bayerische Landtagswahl rückt immer näher und der Innenminister reagiert erst auf Nachfrage.
Genießt Herr Maaßen nach wie vor Ihr uneingeschränktes Vertrauen?
Herr Maaßen genießt mein Vertrauen.
Das ist bemerkenswert, weil Sie auf das uneingeschränkt verzichten. Weshalb?
Das sage ich gleich noch dazu. Herr Maaßen genießt mein uneingeschränktes Vertrauen.
Dann hat sich diese Nachfrage gelohnt.
Ja, hat sie, Herr Baumann, uneingeschränkt. Das war der Stand von gestern Abend. Heute kann es schon anders sein, weil Seehofer ja schon was weiß, was wir noch nicht wissen. Er hat ja die Stellungnahme von Herrn Maaßen schon gelesen, wie dem auch immer sei. Selten ist ein Begriff so sehr umstritten gewesen wie die der Hetzjagd in diesem Fall, die es in Chemnitz nicht gegeben haben soll, wie auch Ministerpräsident Kretschmer wusste.
Es gab keinen Mob. Es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben.
Und der Sprecher der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft, Wolfgang Klein, weiß auch, was es nicht war.
Also mit diesen Begriffen, die hier ständig zitiert werden, wie Hetzjagd, Mob, Pogrom, kann ich nichts anfangen. Das sind keine juristischen Begriffe. In solchen Kategorien denken und arbeiten wir nicht. Aber wenn man mal, um bei dem Beispiel der sogenannten Hetzjagd zu bleiben, die landläufige Definition einer Hetzjagd, also Menschen durch Straßen getrieben werden, um sie dann körperlich anzugreifen, ausgeht, derartiges haben wir bei der Auswertung unseres Videomaterials bislang nicht sehen können.
Ja, Hetzjagd, ja oder nein? Die Intensivstation kümmert sich ja immer um Fakten. Also Frage an den Vorsitzenden des Sächsischen Jagdverbandes, Hubertus Meyer-Kantholz. Haben Sie denn eine Hetzjagd beobachtet?
Nein. Grundvoraussetzung für eine klassische Hetzbejagung im Sinne der sächsischen Landesjagdordnung ist der Einsatz von mehreren koordinierten Jägern in einem Verbund, die eines oder mehrere Jagdopfer in eine Enge oder in die Erschöpfung treiben, um sie dann leicht und ohne großen Aufwand zu erlegen oder im Fall der Jagd auf Menschen verdreschen zu können. Wenn also mehrere rechtstreue Jäger einzelne Migranten in verschiedene Richtungen treiben, verbal bedrohen oder gar angreifen, dann erfüllt es gerade nicht die Voraussetzung einer Hetzjagd, weil eben nicht Gruppen oder Rudel im Einsatz sind. Für die Treibjagd dagegen gelten wiederum andere Bestimmungen.
Ja, vielen Dank. Aber apropos Rudel, gehört zur typischen Hetzjagd nicht auch der Einsatz von Jagdhunden?
Genau, da geht es etwa um Windhunde, Teckel oder Beagles. Ja. Diese konnten auf den Videos aus Chemnitz ebenfalls nicht ausgemacht werden. Der Einsatz von deutschen Schäferhunden in Gruppen von rechtstreuen Jägern wäre kein Beweis für die Abhaltung einer Hetzjagd, weil es sich dabei um einen rein rassigen Hütehund handelt. Im Übrigen muss eine Hetzjagd mit Jagdhörnern angeblasen und abgeblasen werden. Der Einsatz von Martinshörnern an Einsatzfahrzeugen der sächsischen Polizei stellt dabei kein fachmännisches Jagdsignal dar. Ja. Die Sirene eines Krankenwagens bei der Bergung eines zu Schaden gekommenen Migranten wiederum ist kein Äquivalent zum Verblasen des Wildes oder dem klassischen Halali-Signal.
Also keine Hetzjagd im klassischen Sinne, eine Hetzjagd. Danke an den Vorsitzenden des Sächsischen Jagdverbandes, Hubertus Meyer-Kantholz.
Intensiv, Ost, Intensiv, Ost, Intensiv, Station.
Give it to me.
War es eine Hetzjagd in Chemnitz? Sind die Videos, die wir kennen, ein Fake? Das ist natürlich die bange Frage, denn seit der Manipulation des Mittelfingers von Herrn Varoufakis durch Herrn Böhmermann, wir erinnern uns, kann man ja nichts mehr glauben, ne? Was man sieht, nichts mehr. Und immer wenn man ein bisschen näher hinschaut, stößt man auf Fake. Ja, gut, dass wir hier in der Intensivstation genauer, also ganz genauer hinschauen, denn über Chemnitz haben wir einiges herausgefunden. Also auch alles Fake.
Guido Knopf und George Lucas, der Regieführer, präsentieren Hysterie, Geschichten hinter der Geschichte. Heute die Phantomstadt Chemnitz.
Die Geschichte ist reich an geheimnisvollen Orten, an deren Existenz die einen unverbrüchlich glauben, während andere sie für reine Mythen und Ausgeburten der Fantasie halten. Auch heute noch, in unseren angeblich so aufgeklärten Zeiten, gibt es mitten in Deutschland eine solche Stadt, das geheimnisvolle Chemnitz, das angeblich irgendwo in Sachsen liegen soll. Der Chemnitz-Mythos, wie ihn Experten bezeichnen, geht zurück auf eine der größten Propagandalügen der DDR. Hier brauchte man einen beispielhaften Ort, an dem sich die großartigen Erfolge der sozialistischen Planwirtschaft exemplarisch darstellen ließen. Zu diesem Zweck wurde in den gleichgeschalteten Staatsmedien eine Stadt mit dem wenig originellen und letztlich unglaubwürdigen Namen Karl-Marx-Stadt erfunden. Sie tauchte fortan in der DDR-Berichterstattung regelmäßig auf, zumeist symbolisiert durch Fotomontagen mit einem geradezu grotesk großen Karl-Marx-Kopf, der angeblich als Denkmal das dazugehörige Forum zieren sollte. Nach der Wiedervereinigung gab es zunächst Pläne, diesen Riesenschwindel auffliegen zu lassen, aber Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst sahen hier eine großartige Möglichkeit, ein eingeführtes Propagandamittel weiter zu nutzen. Auf dem Filmgelände in Babelsberg wurde ein Bahnhof mit dem Stationsnamen Chemnitz errichtet und in eine alte Filmkulisse aus einem Dresdner Tatort wurde kurzerhand eine täuschend echte Pappmaché-Version des Karl-Marx-Kopfes eingefügt. Über eine Manipulation des GPS-Systems wurden ganze Busladungen von potenziellen Demonstranten und gewaltbereiten Hooligans ebenso in die Kulissenstadt umgeleitet wie Fernzüge mit dem angeblichen Fahrziel Chemnitz. Hier konnten nun polizeiliche Maßnahmen sozusagen am lebenden Objekt getestet und biometrische Daten aus der bundesweiten rechten Szene bequem an einem Ort erfasst werden. Aus dem Ruder lief dann die Aktion, als Verfassungsschutzchef Maaßen einerseits öffentlich einräumte, dass es sich um gestellte und provozierte Szenen handelte, dabei aber weiterhin versuchte, den Chemnitz-Mythos aufrechtzuhalten. Ein Versuch, der bekanntlich zum Scheitern verurteilt war und der dann zu den bekannten Folgen für den Verfassungsschutz, den Innenminister, die Merkel-Regierung und die bayerische Landtagswahl führte. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte hinter der Geschichte. Bleiben Sie uns treu.
Info, Intensivstation Satire am Montagabend. Kurz noch zu ein paar erfreulichen Themen. Deutschland kann wieder gewinnen. Ja, nicht gleich zusammenzucken. Ich meine die DFB-Auswahl. 2-1 gegen den Angstgegner Peru. Und das Schöne daran war laut Jogi Löw,
dass wir gesehen haben, dass wir auch nicht mit dem 1-1 zufrieden sind, sondern dass wir eben das Spiel auch gewinnen wollten. Das hat man gemerkt.
Oh, Potzblitz, ja, das ist echt erfreulich, dass die Jungs jetzt auch gewinnen wollen. Nicht nur sollen oder müssen, nein, auch wollen. Das ist die neue Leitlinie. Und warum? Weil
die Pässe kamen manchmal sehr, sehr gut in die Schnittstellen rein. Das war sehr flüssig.
Ja, wo auch immer diese Schnittstellen gewesen sein mögen, sie kamen sehr, sehr gut und es war ja auch sehr, sehr erfolgreich mit einem sehr, sehr guten Team, oder?
Wir haben ein sehr, sehr großes Team, auch ein sehr, sehr großes Team hinter dem Team. Wir hatten einen sehr, sehr großen Trainerstab. Diese Leute haben alle eine sehr, sehr hohe Qualität, sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Gespräche, ein sehr, sehr wichtiges Fundament.
Ja, für ein sehr, sehr gelungenes 2:1 gegen sehr, sehr gefährliche Peruaner. So, was haben wir noch? Ah, diese Woche feiern wir ein ganz großes Jubiläum. 10 Jahre Finanzkrise mit allem drum und dran. Es ist auch so ein Datum, wo man sich gegenseitig fragt, ey, wo warst du als? Ich weiß noch, ich saß im Büro und versuchte, zu meiner Bank durchzukommen. Das klappte nicht, bis ich Frau Merkel und Herrn Steinbrück sah. Die Bundesregierung wird alles tun. Ach, Sie erinnern sich. Da wusste ich, es wird doch alles gut. Wurde es nicht. Heute, genau 10 Jahre später, erinnert man sich mit verschiedenen Feierstunden an den Zusammenbruch der Brüder, also der Lehman Brüder. Und wir schalten mal zur Zentralfeier.
Bravo! Ein herzliches Moin Moin aus dem Saal der guten Vorsätze bei der deutschen Finanzaufsicht. Hier hat soeben ein Shanty-Chor der HSH Nordbank seine ganz eigene Fassung des Hamburger Fairmasters zu Gehör gebracht. De Bilanzen so schäf as de Schipper sin Bane, tönt es aus den Kehlen der Schiffsfinanzierer und am Ende das entschuldigende There's plenty of gold, so we were told, from the banks of Sacramento. Tja, und da hatte man dann halt zugegriffen. Nicht nur bei den Banks in Sacramento, sondern quer durch sämtliche Geldhäuser der USA. Heute lagern die vermeintlichen Schätze in der gemeinsam verwalteten Immobiliengruft deutscher Banken, die gegen das Austreten von Faulgasen aus vor sich hin modernden Hypothekendarlehen und toxischen Derivaten mit einer ackermannshohen Kreditklemme luftdicht versiegelt wurde. Im weiteren Programm finden wir unter anderem die Rating-Rock-Formation Moody's Blues mit Balladen über die damalige Einsamkeit amerikanischer Bonitätsagenturen, die im Chor noch das dreifache A-Dur anstimmten, als an den Finanzmärkten bereits in Moll gesungen wurde. Nach einem Poetry Slam zu fantasievollen Gedächtnisprotokollen aus der Feder von Bankkundenberatern der Jahrtausendwende kommt es am Ende zu einem wahren Kunstgenuss auf der Grabplatte über den Ersparnissen des unbekannten Kleinanlegers. Aus dem Börsenprospekt des geschlossenen Immobilienfonds mit der Wertpapierkennnummer 801132, Kursgewinnverzeichnis 18, intoniert der Chor der Spekulanten einen bunten Reigen historischer Zins- und Renditeversprechen. Finale und Höhepunkt zugleich bildet ein vielstimmiger Kanon der Leerverkäufer mit der Zertifikantate Das Leben ist short. Den Abschluss der Veranstaltung bildet ein Zuckerstück für die Freunde der Bankencrash-Comedy, einen, nein, ich möchte sagen, den offiziellen Sketch zur Lehman-Pleite. Sie wissen schon.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Immer wieder herrlich. Und mit diesem unvergesslichen Dinner for One der Finanzkrise gebe ich zurück ins Funkhaus. I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, huh, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. Might as well jump. Jump.
Ich spare auf Deibel, komm raus und sage, das Ausweichgleis, diese Weiche wird nicht so häufig benutzt, ich reiße sie raus. Dann kommt es zu den Situationen, die wir heute haben, dass man sagt, hätten wir diese Weiche dann noch, dann wäre der Zug pünktlich gewesen.
Tja, wenn die Weiche noch da gewesen wäre. Die Bahn kämpft mit vielen Problemen, auch mit Weichen, die weichen mussten. Also es brennt da bei der Bahn und zwar so lichterloh, dass Bahnchef Lutz jetzt an alle Vorstandskollegen einen Brandbrief geschrieben hat. Zu viel Unpünktlichkeit, veraltete Schienen, zu wenig Einnahmen, Schulden, glaube ich, über 20 Milliarden, viele Pannen, Buskonkurrenz und auch zwischen den Vorständen viel zu viel Eigensinn und Egomanie. Kurz, der Bahn geht es ganz schlecht und auch die Bahndurchsagen werden nicht besser. Im Gegenteil, Inhalt und Qualität sinken auch hier.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im ICE von, keine Ahnung, nach mal sehen. Unseren nächsten Halt gebe ich Ihnen rechtzeitig mit dem Quietschen der Bremsen bekannt. Schon jetzt aber ist klar, dass es nicht Wolfsburg sein kann. Ein wichtiger Hinweis, im Vorraum von Wagen 26 finden Sie den mehrseitigen Aushang mit den aktuellen technischen Problemen dieses Zuges, die voraussichtlich 2020 behoben werden. Wir hoffen, Sie haben sicherheitshalber Wechselwäsche und Verpflegung für einige Tage Verspätung dabei. Grund ist, dass sich die einzelnen Bereiche unseres sogenannten Unternehmens untereinander nicht so sehr mögen. Die aktuellen Schuldzuweisungen entnehmen Sie bitte ebenfalls dem Aushang. Heute jedoch leider in umgekehrter Reihenfolge. Und auch nicht in Wagen 26. Ich korrigiere, die Wagennummern können heute leider nicht korrekt angezeigt werden und ist offenbar eine Fehlfunktion in den Bordtoiletten. Bitte beachten Sie, die Probleme der Bahn sind auch für uns Mitarbeiter nicht schön. Ich zum Beispiel befinde mich derzeit gar nicht an Bord Ihres Zuges, sondern spreche vom Handy aus, weil man im letzten Bahnhof aus unbekannten Gründen leider ohne mich losgefahren ist. Aber ehrlich gesagt habe ich allmählich auch keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Reise, komme jedoch, wie gesagt, nicht mit. Ladies and gentlemen, we apologize for any problems. First of all, the problem that someone sold you a ticket for Deutsche Bahn. Thank you.
Intensivstation. On the coast train. Yeah, she keeps on riding. Just keeps on riding.
Wash it away, wash it away. Wash it away.
Keep on riding.
Baby's got that bottle filled with lightning and rain. He keeps calling out for someone, but she's riding on a train. Riding on the ghost train.
Wash it away, wash it away.
Riding on a ghost train. Riding on a ghost train.
Die Migration ist die Mutter aller Probleme, hat Seehofer gesagt. Neulich, weil er irgendwas sagen musste, weil es mit dem Wahlkampf in Bayern nicht so läuft und weil er schlecht gelaunt war oder verärgert oder so. Da hat er der Rheinischen Post das gesagt. Mutter aller Probleme ist die Migration. Ja. Da schien ihm eine Mutterschaft besser als eine Vaterschaft, weil der Vater ja schon durch den Wunsch des Gedankens besetzt ist. Also Mutter. Gleich danach hagelt es aber auch Reaktionen.
Wenn Herr Seehofer von der Mutter aller Probleme spricht, denkt er in Wahrheit an Frau Merkel?
Immer wenn man von Mutter spricht, dann hat man Merkel im Kopf. Mein Gott, aber Frau Nahles wollte eigentlich ganz was anderes sagen. Nicht von Problemmüttern sprechen, sondern
die Mutter aller Lösungen.
Ja, das ist mal vernünftig. Schon die Wortwahl macht ja mehr Hoffnung, ne? Lösungen und nicht Probleme. Dann kam aber wieder der Griesgram Stegner.
Wir reden über den Großvater aller Regierungsprobleme.
Nun also, wie kann der Seehofer so etwas Hässliches nur sagen? Darf er das überhaupt? Oder ist es vielleicht sogar besonders mutig oder vielleicht dumm? Migration, Mutter aller Probleme, das ist ja erstmal eine steile Aussage. Wir haben da mal nachgefragt bei Gottfried von Schnabelhorst, Problemgenealoge von der Universität Worpswede. Herr von Schnabelhorst, stimmt es denn, ist die Migration die Mutter aller Probleme?
Nein, das kann man so nicht sagen. Das heißt, man kann es natürlich sagen, aber es ist Unsinn. Mhm. Denn die Mutterschaft aller Probleme wurde angefochten schon vor langer Zeit. Die Zweifel sind bis jetzt nicht ausgeräumt. Und bis jetzt ist nicht ganz klar, wer die Mutter aller Probleme ist bzw. war. Nehmen wir nur mal ein praktisches Beispiel. Heute Morgen war die Milch in meinem Kühlschrank sauer. Da kann man genealogisch natürlich erstmal forschen, was war es denn für eine Milch? Kam sie aus dem Ausland? Wurde sie vielleicht von einem Migranten gekauft oder mitgebracht? Vielleicht sogar illegal? Vielleicht nur geduldet mit einem befristeten Schutzstatus, der vielleicht abgelaufen ist, wie das Mindesthaltbarkeitsdatum meiner Milch? Und die Forschung, auch in den Archiven, in den Kirchenbüchern und den Urkundensammlungen, haben hier eindeutig ergeben, nein.
Wie? Nein.
Ja, die Mutter dieses Problems war kein Migrant, sondern ich.
Ach.
Ja, beziehungsweise der Vater. Ich habe die Milch schlecht werden lassen. Daran sind nicht die Flüchtlinge schuld.
Aber was ist mit Kriminalität, Übergriffen, Sicherheit, also dem Gefühl von Unsicherheit und so weiter? Da könnte man doch vielleicht sagen, wie es der Bundesinnenminister Seehofer auch tut, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist.
Ja und nein, wenn wir dem Stammbaum dieser Probleme einmal nachgehen. Väterlicherseits stammt das Problem von der Unwissenheit ab, dann in einigen Fällen auch von einer gewissen Schlichtheit, Ignoranz. In einigen Fällen kann man eine Patenschaft der Angst vor Wählerschwund und Lust an unverantwortlicher Hetze erkennen. Noch ein Beispiel?
Ja, bitte.
Die Trockenheit im Sommer. Der Drogenabsturz von Jan Ullrich oder ihre Frisur. Drei Probleme.
Wieso? Entschuldigung, was ist mit meiner Frisur?
Ja, für die kann man doch eindeutig sagen, nee, ist Quatsch mit der Mutterschaft. Aber alles kann man hier noch verraten. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant.
Ja, was denn jetzt?
Genealogisch betrachtet gibt es sogar auch bei Nicht-Migranten, also bei Deutschen, die nachgewiesene Vater- und Mutterschaft für Kriminalität, für Übergriffe, falsche Mülltrennung oder schlechte Tischmanieren oder dummes Zeug reden wie das Boot ist voll.
Ja.
Das ist der Satz des Vaters der Mutter aller Probleme.
Der Vater der Mutter?
Naja, jede Mutter hat ja nun auch einen Vater, der wiederum ihrerseits Vater und Mutter hat und Onkel und Tante übrigens auch. Banal, aber es ist so. Insofern kennt die Genealogieforschung das Prinzip der Generationenprobleme.
Also Mutter aller wäre dann zu kurz gegriffen.
Ja, also was Migration angeht, sehr wohl. Die gibt es seit der Menschheitsgeschichte. Mhm. Also können wir das ruhig als Uropa der Probleme bezeichnen. Manche sagen auch Neandertaler der Probleme. Das ginge auch.
Ja. Jetzt habe ich es, glaube ich, so im Ansatz verstanden. Danke für diese Mutter der klärenden Interviews.
Ja, pfiffig, Herr Fritsche. Ich übernehme andererseits auch gern die Vaterschaft. You know I'm bad, because I'm bad, oh I'm bad. And the whole world has your answer right now, just to tell you once again I'm bad. The word is out that you're doing wrong. Gonna look you up before long. Your lying eyes gonna tell you right. So listen up, don't make a fight. You're talking sheep, you're not a man. You're throwing stones to hide your hands. We could change the world tomorrow. This could be a better place. If you don't know what I see, come on and slap my face. Because I'm bad. You know I'm bad. You know I'm bad. In der Info-Intensivstation, es war eine absolute Sensation. Die New York Times druckte ein Exklusivinterview mit einem anonymen hohen Regierungsbeamten aus der Trump-Administration, der erklärte, dass er und einige seiner Kollegen im Weißen Haus gezielt daran arbeiten, die Pläne und Absichten von Donald Trump zu hintertreiben, um damit größeren Schaden für die USA zu verhindern, gegebenenfalls auch einen dritten Weltkrieg. So etwas könnte es bei der deutschen Regierung natürlich auf gar keinen Fall geben, haben wir uns gesagt. Man muss sich das mal vorstellen. Eine oder mehrere Personen im unmittelbaren Umfeld der Kanzlerin, die in Wirklichkeit gegen sie arbeiten, ein völlig absurder Gedanke. Das dachten wir auch. Aber dann kam dieser anonyme Hinweis aus Berlin und wir haben dann angefangen zu recherchieren. Das ist tatsächlich genau das gibt. Ja, mehr noch. Wir konnten den führenden Kopf dieser Widerstandsgruppe dazu bringen, uns heute hier im Studio zu besuchen. Natürlich streng anonym in einem Nebenstudio. Ich sehe ihn selber nicht, Herr. Sagen wir, X-Ray, warum arbeiten Sie gegen die Kanzlerin?
Da geht im Moment nichts voran.
Und deswegen haben Sie mit Ihren Mitstreitern beschlossen, gegen die Kanzlerin zu arbeiten?
Wissen Sie, es wird ja hinter unserem Tun immer sofort eine Riesentaktik und Strategie vermutet.
Naja, eine gewisse Strategie werden Sie doch haben.
Das kann man ja nicht bestreiten.
Ja, und es gelingt Ihnen, die Position von Frau Merkel zu schwächen.
Wir haben jetzt den Erfolg.
Und Sie wollen damit auch weitermachen?
Wir werden das in wenigen Tagen fortsetzen.
Ja, Aber das ist aktiver Widerstand gegen ein gewähltes Verfassungsorgan, in diesem Fall die Kanzlerin.
Ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht.
Was gibt es daran nicht zu verstehen?
So wird eben diskutiert in Deutschland.
Natürlich wird so diskutiert. Wäre es nicht besser, Sie würden ganz offen in die Opposition zur Kanzlerin gehen?
Ich sehe jetzt im Moment keine Notwendigkeit.
Das heißt, Sie treffen sich mit Ihren Mitstreitern lieber weiter im Geheimen und was machen Sie da genau?
Wir stimmen uns ab.
Und das macht Ihnen kein schlechtes Gewissen?
Ich würde heute im Rückblick betrachtet das exakt wieder so handeln.
Und Sie werden damit auch weitermachen?
Ich denke, wir werden jetzt Woche für Woche wichtige Entscheidungen treffen.
Und mit wir meinen Sie sich selbst und wen noch?
Andrea Nahles, Volker Kauder und Alexander Dobrindt.
Ja, harter Cut. Vielen Dank, Mr. X, dessen Vornamen wir preisgeben dürfen. Soweit sind wir. Er lautet Horst. Der Nachname muss aber anonym bleiben. Wir haben dieses Interview natürlich während des Interviews aufgezeichnet. Vielen Dank.
Kopf wieder einmal aus der Schlinge und was sonst noch wichtig war. Alle Wogen beinahe seicht und glatt, ein Schlachtfeld sonderbar banal. Sorgen lösen sich in Tränen auf und gehen am Horizont verloren. Und für den nächsten Schritt wird gleich heute Nacht ein neuer Tag geboren. Große Worte sind vorbei. Was hier fehlt, ist die Arbeit am Detail. Der Kopf gleicht wie ein Ei dem Fernseher, der Rest des Körpers wird zu Stein. Was haben Sie sich wohl wieder alles anhören müssen, um überhaupt dabei zu sein? Hoffnung lösen sich in Tränen auf und gehen im Werbeblock verloren. Ein Vorstadtheld wurde wieder mal zum großen Zampano-Akkord. Zeiten großer Worte sind vorbei. Was euch fehlt, ist die Liebe zum Detail. Worte sind vorbei. Was hier fehlt, ist die Arbeit am Detail.
Die WHO schlägt zum wiederholten Male Alarm. Wir alle bewegen uns nicht mehr, also schon noch ein bisschen, aber eben viel zu wenig. Mehr als 1,4 Milliarden Menschen bewegen sich nicht ausreichend. Nicht so ausreichend, dass Krankheiten vermieden werden könnten. Herz-Kreislauf, Krebs, Sie kennen das alles. Dazu kommt fettreiche Ernährung und zack hat man sich so einen Infarkt eingefangen. 150 Minuten Sport mit mäßiger Intensität oder 75 Minuten mit hoher Intensität, also Schwitzen, das ist jetzt die Vorgabe. Und wo stehen Sie ganz persönlich? Also Sie, ja, Sie, in deutschen Büros, wo wir überwiegend ja sitzen, ja, da hat jetzt auch schon ein Umdenken stattgefunden.
Das Blöde ist natürlich, dass ich jetzt nur noch einen Buchstaben alle 3 Sekunden eintippen kann.
Robert Fieskötter setzt die Empfehlung der WHO, sich mehr zu bewegen, bereits um. Er ist Sachbearbeiter im Wasserwirtschaftsamt Worpswede, Abteilung Altwasserarme und Feuchtwiesen, Referat Gewässergüte, Kleinstlebewesen und privatwirtschaftlicher Fischbesatz, Gebäude 2, 3. Stock, Gang links, Zimmer 2a, 328.
Ja, wenn man sich am Telefon mit diesen ganzen Angaben vorstellen muss, dann setzt man sich vor jedem Gespräch natürlich erstmal hin.
Diese Gewohnheit möchte der 46-jährige Verwaltungsfachwirt nun ändern. Seine Behörde hat ihm am Arbeitsplatz ein Laufband zur Verfügung gestellt und seither bedient Fieskötter auch den Computer joggend. Personalleiter Uwe Lotz will die Gesundheit seiner Behördenmitarbeiter nach dem Weckruf der WHO-Studie konsequent fördern.
Man muss sich vorstellen, die Hinterteile unserer Kolleginnen und Kollegen haben die Bürostühle so nachhaltig verformt, dass jeder ausschließlich nur noch auf seinem eigenen Stuhl sitzen kann. Das verursacht Kosten.
Damit die PCs auch rennend, hüpfend oder beim Yoga bedient werden können, werden in Zusammenarbeit mit der Universität Worpswede Sportmäuse und Trimm-Dicht-Tastaturen entwickelt. Orthopädie-Informatikerin Melanie Fuchtels zeigt einen Prototypen.
Wir haben hier eine Matte, die bei jedem Sprung einen Mausklick überträgt.
Die ARD arbeitet unterdessen an einer Neuauflage der einstigen Rudi Carrell-Show am laufenden Band. Nur, dass diesmal keine Konsumprodukte, sondern joggende Kandidaten an der Kamera vorbeilaufen. Der Appell der Weltgesundheitsorganisation an die Deutschen, sich mehr zu bewegen, verhallt auch in der Politik nicht ungehört. Unter dem Motto aufstehen.de sagt eine linke Sammlungsbewegung den Kalorien den Kampf an und sogar Neonazis ist ihre Gesundheit wichtig. Sie wollen nun öfter den bisher meist schlaff herabhängenden linken Arm hochstrecken oder auch mal ein Bein.
So, Sie kennen diese Musik, sie deutet an, dass wir wieder live unterwegs sind. Wir sind wieder live unterwegs und Sie können uns erleben mit der Intensivstation und dem satirischen Monatsrückblick. Wir kommen nach Braunschweig und zwar am Sonntag, den 30. September um 20 Uhr in die Komödie im Altstadtmarkt. Das wird eine ganz große Sause. Mit dabei der vielfach prämierte Kabarettist H.G. Butzko, unsere Parodistin Antonia von Romatowski als Angie Merkel, Uschi von der Leyen, Sarah Wagenknecht oder auch Franzi Giffey, unsere neue Bundesfamilienministerin. Und Annegret Kramp-Karrenbauer schaut auch nochmal vorbei. Die Tönende Wochenschau ist dabei und das extra für Braunschweig geschriebene ganz große Live-Hörspiel. Also ein absolut grandioses Programm mit allen Aufregern des Monats am 30. September um 20 Uhr in Braunschweig in der Komödie am Altstadtmarkt. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kommen Sie hin. Wir freuen uns auf Sie.
Wir machen die Türen auf. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Vielen Dank und viel Spaß.
So, das könnte auch gelten für meine Gäste, die jetzt hier Aufstellung genommen haben in der Intensivstation. Ihr wart ja auch schon mal live dabei. Ach, glaube ich, mehrmals wart ihr live dabei. La, Le, Lu. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist super, dass ihr da seid. Tobias Hanf, Jan Melzer, Sönder Niemann und Frank Wahlert. Ihr seid jetzt, ich weiß nicht, gefühlt seit 40 Jahren unterwegs, glaube ich. Man kennt euch jedenfalls. Ihr seid eine Institution, was A Cappella angeht. Und wenn man so lange schon zusammen ist, wie macht ihr das, dass ihr noch zusammen seid?
Also wir trinken andauernd Apfelsaft, das ist eigentlich unser Geheimnis. Wir nähen uns grundsätzlich nur von Apfelsaft ja. Und wir tauschen die Frauen dauernd aus und so. Und das ist, also nein, das Geheimnis
also
ist,
nicht untereinander.
Also nicht untereinander. Das Geheimnis ist Spaß natürlich. Spaß, Spaß, Spaß und Singen. Empfiehlt ja auch der Bundesgesundheitsminister.
Ja. Hat es eigentlich hat es mal eine Phase gegeben, wo man dann in so lange, wie lange seid ihr jetzt? 25? 24 Jahre, ja. Das 20-Jährige ist ja gerade vorbei, oder? Gerade vor 4 Jahren vorbei. Hat es mal eine Phase gegeben, wo ihr gesagt habt, nee, echt, also ich möchte jetzt mit dem Singen aufhören, ich möchte jetzt was anderes, möchte jetzt einen bürgerlichen Beruf ergreifen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also nee. Immer das nächste Jahr und das nächste. Also hätte man mich vor 24 Jahren gefragt, was machst du in 24 Jahren? Da hätte ich niemandem gesagt, da werde ich bei La Lu sein, weil das hätte ich damals nicht für möglich gehalten, dass wir so lange durchhalten. Ja. Aber im Nachhinein wird es jedes Jahr eigentlich immer schöner und schöner.
Wir haben ja Lehramt studiert, also Tobi und ich, da haben wir uns ja kennengelernt und jedes Mal, wenn ich in der U-Bahn sitze und da steigt eine Schulklasse ein, dann sage ich immer, Gott sei Dank, ich bin nicht Lehrer geworden.
Und heute wäre es so wichtig, dass du wieder sagst, mein Gott, komm, ich gehe jetzt doch nochmal wieder in den Schuldienst. Ja, man könnte Lehrer sind ja auch oftmals Menschen, die so manchmal, ich will jetzt niemandem auf die Schuhe treten, aber die nicht so immer so schön vermitteln können. Singend vermitteln wäre natürlich auch mal, das wäre natürlich echt optimal, oder?
Ich hätte die Schule das jetzt mal als Bühne benutzt. Ne? Und abgesehen muss man dann froh sein, vielleicht, dass das Publikum bei uns freiwillig kommt. Ja, weil das kann natürlich in der Schule auch anders hängen.
Lehrer sollten, habe ich mal gehört, ich glaube Richard David Precht hat es gesagt, sollten zumindest ein Semester Schauspiel studieren. Muss sagen, finde ich auch vollkommen richtig. Und ja, habt ihr.
Haben wir. Die Musikhochschule ist ja gleichzeitig auch die Hochschule für darstellende Kunst.
Richtig. Euer letztes Programm hieß Muss das sein? Wahrscheinlich hat es auch jeder gesehen im Norden. Ihr habt ja, glaube ich, weiß nicht, wie, Jahre, 200 Konzerte, glaube ich, habt ihr gemacht.
210 Mal haben wir
gespielt. Boah, träumt man davon dann nachts?
Muss das sein, sagt man sich. Nee, immer, also ich träume, nur positive Träume, oder, Salah?
Ich habe den klassischen Albtraum, ich gehe kurz vor eine Bühne, möchte irgendetwas holen, ein Requisit, eine Pfeife oder sonst was, einen Hut und finde den Weg zur Bühne nicht zurück. Das ist mein klassischer Traum und der kommt auch so alle 2 Wochen.
Und dann schweißgebadet, wachst du auf?
Ja, immer wieder der gleiche Traum, also mit verschiedenen Bühnen, aber immer dieses kurz rausgehen, das ist anscheinend mein Traum.
Bei mir ist es andersrum, ich wache auf und das Konzert ist vorbei.
Ja, okay. Da ist was dran.
Ja, wunderbar. Aber wenn man ein Programm hat, dass man 200 Tage, 220, 230 spielt, dann parallel dazu hat man ja schon das neue Programm. Also euer altes ist jetzt quasi fast ad acta gelegt. Das hieß, muss das sein. Und jetzt habt ihr ein neues, weshalb ihr ja auch hier seid. Ihr steht jetzt vor der Premiere, obwohl ihr ja auch schon diverse Vorpremieren gemacht habt. Die Schönen und das Biest. Also wenn ich euch so sehe, weiß ich nicht, wer ist.
Ja, wir sind ja eine basisdemokratische Gruppe und wir haben diesen Namen natürlich in einer ganz eiskalten 3-1-Entscheidung durchgezogen. Also Tobi war dagegen.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, Sanna, so sieht's aus. Du warst auch dafür, dass das so heißt. Ja, ja? Ist okay.
Ich bin ein klassisches, viel zu liebes Mädchen und darum genieße ich das eigentlich, wenn ich jetzt so ein bisschen die biestige Seite entdecken darf die nächsten 2 Jahre.
Ja. So als Frau mit 3 Männern zusammen, kann man da manchmal verzweifeln oder hat man sich gefügt?
Gefügt.
Man hat sich gefügt.
Ja, guck, siehst du. Also, dann ist es doch so. So, ihr Lieben, wir wollen was hören von euch. Ihr habt ein bisschen was mitgebracht aus eurem neuen Programm. Ich habe mir hier so 4 Titel notiert. Jetzt müsst ihr sagen, was jetzt gerade am besten zu dieser Atmosphäre passen würde.
Machen wir doch mal die Schöne und das Biest. Ja, ne?
Genau, wo wir gerade davon gesprochen haben, machen wir die Schöne und das Biest. Und dann geht's los.
1, 2, 3. Die Schön, die Schön, die Schön und das Biest. Die Schön, die Schön, die Schön und das Biest. Die Schön, die Schön, die Schön und das Biest. Du musst nicht alles glauben, Digga, was du siehst. Die Schön, die Schön, die Schön und das Biest. Die Schön, die Schön, die Schön und das Biest. Die Schön, die Schön, die Schön und das Biest. Du musst nicht alles glauben, Digga, was du siehst. Guck mal, Sanna, hier, dies geile Gerät. Wenn sie die Hüften bewegt, ist alles zu spät. Dann wüsste jeder gerne, wie sie richtig drauf ist. Aber stopp, no sex in the office. Neben diesem Biest, drum mit 3 zu verblassen, doch wenn du nur Sanna siehst, wirst du was verpassen. Und die Tassen auf die 3 von der Tankstelle. Und wenn wir hier durch sind, dann macht ihr eine Laola-Welle. Also, ja, genau, also das wäre jetzt so ein kleiner Schnipsel. Genau, das ja. Ist der Titelsong. Wir sind ja eigentlich eine Hip-Hop-Gruppe.
Ihr seid ein Hip-Hop, ja, sicher, selbstverständlich. Ihr kommt vom Hip-Hop, ja klar, ja, genau, sicher. Das heißt, jetzt würde es live, das muss man sich dann jetzt vorstellen am Radio, jetzt würde live quasi das Publikum ausrasten, klatschen und das habt ihr auch schon mehrmals geprobt, dass das so ist.
Oh ja, das ist ja. So, ja. Ich stelle die Vorzüge der Männer jetzt vor, das ist jetzt, weil man uns nicht sehen kann, so ein bisschen schade, deswegen, genau, ich stelle die Vorzüge der Männer vor in den nächsten Strophen. Tobis Hintern zum Beispiel ist sehr schön, kann ich den Damen am Radio, den Hörern sehr nahe, der ist so rund und knackig und so. Toll, da bin ich auch als Heteroman zugegebenermaßen immer abgelenkt.
Ist ja nicht unser Niveau hier. Aber.
Das stimmt, wir können auch mehr, apropos Niveau, wollen wir noch ein Niveau von hinterher schicken?
Ja. Ihr könntet jetzt umschalten quasi, denn ihr habt ja schon politisch, seid ihr ja auch bei jedem Thema schon durch. Insofern haben wir jetzt, ich glaube, die MeToo-Debatte, oder? Mal was Politisches, oder was wolltet ihr?
Wo wir gerade beim Niveau waren.
Ja,
also,
ja.
Das ist ja so ein ganz interessantes Crossover-Projekt. Ich weiß nicht, ob die Hörer oder du davon schon gehört hast, dass also wirklich die Oper, also da eine neue Oper uraufgeführt wurde, jetzt gerade in der Hamburgischen Staatsoper und mit Der Bierkönig heißt die. Mhm. Und das Libretto stammt von Micky Krause, der ja vielen durch seinen Riesenhit 10 nackte Friseusen bekannt geworden ist.
Sicher.
Und dieses Ergebnis, da wollen wir vielleicht mal so ganz klein anteasern. Ja.
Heißt:
Schatz, geh doch mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Es braucht nur 1, 2 Bier und du bist wieder schön.
Ach, Schatz, geh du doch Bier holen, denn mein Schatz, ich mein, dass du hässlich bist, das muss nun ja nicht sein, das muss nun ja nicht sein.
Oh nein.
Ja, und jetzt geht es noch viel schlimmer weiter, das können wir tatsächlich jetzt um diese Uhrzeit hier nicht bringen, da sind ja noch zu viele Kinder wach.
Öffentlich-rechtlich, sicher. Nee, ist klar, gerade in dieser Sendung nicht. Also wir, wie gesagt, wir haben eine gewisse Niveauregulierung. Ja, vielen Dank, das klingt alles ganz, ganz großartig. Ihr seid ja eigentlich der Intensivstation ja auch immer verbunden gewesen und ihr macht auch politische Lieder, die haben wir hier häufiger auch schon gespielt. Zu Trump, glaube ich, habt ihr was gemacht, zu Schulz habt ihr damals was gemacht, zur SPD. Wann sagt ihr denn, über dieses Politikum oder über diese gesellschaftliche Geschichte müssen wir jetzt was machen. Also wie ist das, wenn ihr zusammen seid und sagt, also textlich müssen wir jetzt da mal ran oder kommt einer mit einer Idee oder wie macht ihr das?
Das passiert einfach, wenn die Ideen kommen letztendlich. Und zum Beispiel Trump ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja festgestellt, dass die Neandertaler doch nicht ausgestorben sind. Mhm. Und das ist auch, nimmt zum Beispiel auch Platz im neuen Programm ein, da gerade auf der politischen Weltbühne, ne? Washington, Pyongyang und so, da gibt es etliche Neandertaler. Und da haben wir zum Beispiel dann einmal auch so eine Geschichte bei uns im Programm drin, die bei einem Fotoshooting sozusagen am Élysée-Palast, da wurden die Mikros mal aufgelassen. Das ist zum Beispiel, da wird es politisch. Und dann bei einem Liebesprogramm, was Die Schöne und das Biest ja ist, haben wir dann gedacht, auch MeToo zum Beispiel ist ja ein Riesenthema, das letzte Jahr, das vorherrschende Thema. Und da haben wir gesagt, da machen wir auch was zu, zum Beispiel zum MeToo-Thema.
Mhm. Ja, so, und das würde ich sagen, dann wollen wir das jetzt gleich anschließen nochmal.
Und Dean Martin zum Glück bekommen können für diese Nummer.
Ja, das
posthum.
Nur ein Klaps auf den Po und schon schreist du no no, that's amore. Hat dich sonst nicht gestört, doch jetzt tust du empört, that's amore. Du sagst nein, das heißt nein, doch wie ist das gemeint, meine Kleine? Und ein Küsschen in Leeren kann doch niemand verwehren. Hübsche Beine,
hübsche Beine.
Ich mach nur du, du, du und schon schreist du me too. Hey, amore. Du stehst wohl auf dem Schlauch, doch ich weiß ja, du willst es auch. Nur der Mann, dass ich greift, was gefällt, die Signore. Ja, ein Mann ist ein Mann, wenn er nicht anders kann, that's amore.
That's amore.
That's amore.
Nee, Info Intensivstation, wenn Sie sich wundern, welches Programm Sie eingeschaltet haben. Lalilu sind zu Gast, A Cappella Comedy und auch schon seit 24 Jahren, ich habe jetzt 25 im Kopf, 25, auf Tour unter anderem überall im Norden, aber auch im Süden, soweit ich weiß. Habt ihr da einen Unterschied? Ich meine, das ist eine klassische Frage, ne? Aber die ganzen Vorpremieren, die ihr jetzt gemacht habt zum neuen Programm, habt ihr alle im Norden gemacht? Also ich glaube, Schneverdingen war das Südlichste.
Ja.
Ist es was anderes im Süden für euch, für das, was ihr macht?
Es ist natürlich, also es ist ein ganz klitzekleiner kultureller Unterschied, ob man vor Schwaben spielt oder vor Leuten aus Dithmarschen.
Das ist ein größerer Unterschied, gar nicht klitzeklein.
Manchmal nicht, das ist ganz witzig. Wir sind ja alle Deutsche und so, da erfährt man auch ein bisschen was darüber, was man selber ist, tatsächlich, um das mal ernsthaft zu beantworten. Es ist ganz witzig, bei manchen Sachen gehen so ganz straight durch und dann gibt es so Mentalitätsunterschiede bei einzelnen Pointen. Habe ich jetzt leider aber kein konkretes Beispiel. Aber so einen Schwaben anzutriggern, das dauert zum Beispiel, das ist ein Unterschied.
Aber wenn er dann kommt, dann kommt er heftig.
Ja, dann sind sie wieder und dann fressen sie ihm aus der Hand. Also das ist ganz. Ja. Während die Schleswig-Holsteiner, die nennen wir ja immer die Italiener Deutschlands tatsächlich, die sind völlig unterschätzt, die gehen immer ab wie ein Zäpfchen. Also immer, ist völlig egal. Die sind krasser, viel krasser als die Niedersachsen. Die
und sind echt? Und woran macht ihr das? Also ich meine, warum? Was denkt ihr? Also ihr habt jetzt genug Erfahrung mit Bühnen. Was ist denn Schleswig-Holsteiner eigen, was dem Niedersachsen fehlt?
Aber ich finde auf jeden Fall immer eine Lockerheit. Ne? Ja, und die stehen auf unseren Humor. Und die sind sehr extrovertiert. Viel extrovertierter, also zum Beispiel Kölner. Ja? Da ist es für uns mit dem rheinischen Humor, wo man denkt, die sind sehr, sehr lustig drauf. Die wollen aber sofort anfangen zu schunkeln. Und und die haben manchmal den Kontakt zu unserer Form von Ironie, dieses bisschen Norddeutsche, fällt denen manchmal auch schwer. Wobei es da auch Ausnahmen gibt. Und wir spielen auch in Bonn sehr, sehr gerne mit ihr.
Ja, also Schleswig-Holstein hat, glaube ich, durch Detlef Buck und Werner einfach eine sehr große Humortradition. Mhm. Das muss man vielleicht auch mal sagen.
Ja, richtig. Also quasi eigentlich, ich möchte nicht sagen, so weit gehen, sondern sagen, das Mutterland des Humors, aber es ist doch ziemlich dicht dran, oder? Ihr habt jetzt euer Programm Die Schönen und das Biest neunmal in der Vorpremiere gemacht. Jetzt wird es langsam Zeit, finde ich. Also man kann ja auch mit Vorpremieren seine gesamte Tour irgendwie machen. Aber was ist es denn dann, was ihr da noch verändert, wenn es denn nur eine Vorpremiere ist? Ist es so, dass seit der ersten Vorpremiere bis zur neunten hat sich da was verändert?
Es verändert sich jedes Mal was. Also es sind zum Teil, es sind ja Mini-Geschichten, was das Timing angeht.
Ja.
Also in den Interpretationen von den einzelnen Songs. Aber dann, selbst wenn man hier einen Satz weglässt oder da eine Pointe noch dazukommt, ändert das vieles. Oder man kürzt noch eine halbe Strophe raus. Man denkt, eine halbe Strophe, was ist eine halbe Strophe? Es macht am Abend von der Dramaturgie eine Menge aus. Also so richtig mit der Machete haben wir sonst nur am Anfang noch ganze Lieder rausgenommen, aber diesmal auch nicht. Und diesmal sind es wirklich Feinheiten. Und die machen eine Menge aus. Und das ist für uns wichtig. Das
ist ein bisschen wie Kochen. Also wir nehmen so Zutaten raus und so kleine Sachen, die das dann ausmachen, genau. Dass man wirklich auch nochmal eine Pause macht nach dem Witz und so.
Und ihr merkt dann live natürlich, hier ist die Pause angemessen, da nicht. Ja, genau. Und so, das ist ja klar.
Die Vorpremieren, so ein bisschen spöttisch kann man das sehen mit den neuen Vorpremieren, aber wir machen das ja schon seit 75 Jahren, wie du ganz richtig
gesagt hast. Ja, genau. Und
wir haben auch einen Ruf zu verlieren.
Ja.
Und deswegen wollen wir bei der richtig amtlichen Premiere eben schon möglichst viel dann auch.
Ihr habt den Ruf der Vorpremierenband. Weil ich meine, der Unterschied kann ja jetzt nur noch sein, dicke Aftershow, dann schön Sektchen und ein paar Häppchen. Das hattet ihr bei den Vorpremieren natürlich nicht.
Nee, wir haben nach der letzten Vorpremiere aber auch noch wieder gefeiert. Also es wird auch bei der Premiere noch wieder kleine Unterschiede geben zum letzten.
Die Premiere am 12. September in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg, Die Schönen und das Biest. Und ist man eigentlich dann noch aufgeregt oder ist das nach 76 Jahren dann eigentlich nicht mehr so?
Also die Aufregung bei der allerersten Vorpremiere ist unbeschreiblich groß. Also da sind wir wirklich mit solchen weichen Knien da reingegangen im Lutherbäcker. Und jetzt geht es, hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Also es kommt dann, denke ich, wenn dann die Premiere ist und dann sind da so viele wichtige Leute, sitzt die Presse nochmal da und so. Dann will man, sitzen unsere ganze Familie.
Sagen, ja, Mutter, die Presse.
Vater, Mutter, Vater, das ist dann natürlich, da ist man noch
genau. Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, das ist klar. So, wir neigen uns jetzt fast dem Ende, aber ich habe noch vielleicht eine Frage, wenn man so 77 Jahre auf der Bühne steht, an welchen Auftritt oder an welches Ereignis erinnert man sich oder ihr euch ganz besonders gern, was immer wieder, wenn ihr zurückblickt, sagt, boah, das war's eigentlich. Habt ihr sowas?
Natürlich unser erster Auftritt in der Leishalle damals, da haben wir dann später da öfter gespielt, aber da vor 1700 Zuschauern diese popmusikalische Größe in unserem kleinen, lustigen, kleinkunstigen Quatsch zu erreichen, das war so ein Triumph und so ein Gefühl auch, weil wir diese Halle, auch die Leishalle so verehren. Das ist für mich immer noch eine
Höhepunkte. So die größten und die kleinsten Sachen, also so vor 30 Leuten oder 25 in Gütersloh, sowas vergisst man auch
nicht. Ja, ich finde das eigentlich spannender noch, das muss man sagen. Also
1700 auf der Kieler Woche auch und so, wo es immer sehr geil ist und dann hat diese 25 in Gütersloh.
Wenn Kabarettisten sagen, also ich spiele auch vor einem nicht, aber vor zwei spiele ich, deswegen ist er gekommen oder sind die gekommen und ich bin gekommen, also spiele ich. Ich finde das ganz großartig.
Es dürfen nie mehr Leute auf der Bühne sein als im Publikum.
Richtig, exakt. So, ihr Lieben, wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir kurz, ich muss jetzt eine Absage machen und ihr könntet vielleicht so ein kleines Bett mir legen, so ein akustisches, wenn ihr das möchtet. Das wäre vielleicht ganz nett. Dann kann ich nämlich jetzt hier, also live, Lalelu, hier bei uns in der Info-Intensivstation Studio. Und das war sie, die Intensivstation für heute. Mit dabei waren Oke Bandixen, Hartmut Grave, Julia Jakob, Detlef Gröning, Richard Berkowski und Markus Schubert. In der Technik Simon Janssen und die Podcast-Aufbereitung heute Abend macht Marion von Klarenau. Ach, das ist so herrlich, da hören wir noch mal ein bisschen rein.
Lalelu auf der Intensivstation, Stefan Fritsche am Mikrofon. Never in my world then would there be ways to reveal in a phrase how I feel.
Lalelu auf der Intensivstation, das ist fein, hier zu sein. Mit der Line, that's the kind of magic music we make with our lips, like a kiss.
So, vielen Dank, ihr Lieben. Mehr Satire gibt's wie immer in unserer Schwestersendung Extra 3 schon übermorgen um 22.50 Uhr im NDR Fernsehen. Mein Name ist Stefan Fritsche. Ich danke den Lalelus und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend auf der breiten Seite des Lebens.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire.